2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schmega kotzt. Und Tendel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, wir haben Dienstag, den 12. Mai 2026. Bis 19.10 Uhr ist es noch etwas mehr als eine Halbzeit mit Verlängerung hin. Und ihr hört den Millern-Ton vor dem absoluten Endspiel am 34. Spieltag, wenn der FC St. Pauli den VfL Wolfsburg empfängt. Dabei spielt der Tabellen-18. Gegen den Tabellen-16. Aus Wolfsburg, das allerdings nur aufgrund des Torverhältnisses. Da erzähle ich euch allen, die das hier hören, wahrscheinlich nichts Neues. Ja, wir wollen drüber reden. Ich bin Yannick und meinen Gast kennt ihr schon aus dieser Saison. Moin, Dennis.
Hallo, moin.
Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir?
Ja, ich glaube, das wird für keinen der Zuhörer eine Riesenüberraschung sein, aber die Nerven sind halt echt dermaßen im Arsch. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist wirklich, wirklich eine lange Saison geworden. Ich habe auch das Gefühl, wir hätten das letzte Mal so, ich weiß nicht, unter Helmut Kohl gesprochen. Also dazwischen ist halt so viel Zeit vergangen gefühlt und es ist gar nicht so viel, wenn man auf die Tabelle oder auf den Spieltag guckt.
Das stimmt. Zuletzt war das ja Anfang des Jahres der Fall. Damals war der Trainer noch ein anderer als heute. Aber ja, das kannst du gleich unter anderem mit beleuchten, je nachdem, wie sehr du da Gewichtung reinlegst. Ich könnte dich jetzt auf zweierlei Arten fragen. Wenn ich dich als Wolfsburger oder aus Wolfsburger Sicht fragen würde, wie konnte es so weit kommen? Und Teile Fußball Deutschlands, sage ich mal, etwas polemisch, fragen sich wahrscheinlich, warum hat es so lange gedauert? Und ja, du kannst ja einfach mal erzählen, wieso sprechen wir heute in der Situation, die ich eingangs beschrieben habe, miteinander?
Ja, es ist, ich glaube, die verkorksteste Saison, die dieser Verein so hinter sich hat. Also im Profifußball, also es gab, wir sind ja Gründungsmitglied der zweiten Liga. Ich lasse so Sachen gerne mal fallen, damit man hört, wir sind schon älter, als ihr glaubt. Da gab es auch relativ schnell relativ spektakuläre Abstiege in den verschiedensten Gründen. Seit wir bei der Bundesliga sind, ist es, glaube ich, noch nie so schief gelaufen. Wir hatten mit Peter Christiansen einen Manager, der einen Plan hatte, einen Trainer geholt hat, der seiner Meinung nach zu dem Plan passen sollte, aber ja, er lag haarsträubend falsch. Nicht zuletzt deswegen sind sowohl er als auch der Sportdirektor, als auch der Trainer, als auch der Nachfolger des Trainers inzwischen nicht mehr im Verein oder befinden sich in Rechtsstreitigkeiten mit dem Verein. Das sind alles so Nebenschauplätze. Zwischenzeitlich gab es deswegen auch so ein Auseinanderleben von Mannschaft und Fans. Also das ist, das hat Arndt Zeigler zum Beispiel gesagt, beim Werder-Bremen-Spiel war die Stimmung richtig beschissen. Also es war halt kein, wir schaffen das zusammen, sondern man hatte sich entfernt, die Mannschaft hat den Eindruck hinterlassen, der wäre das vollkommen egal, was passiert. Der Manager hat sich überhaupt nicht bitten lassen, sondern hat halt einfach da gesessen und gesagt, wir kriegen das schon noch hin. Und jetzt stellt sich am Ende raus, hingekriegt hat das fast. Jetzt geht's im letzten Spieltag darum, das irgendwie zu retten. Wir haben dann ja jetzt vor, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Spielen, 6 Spielen, 7 Spielen Dieter Hecking zurückgeholt, unseren erfolgreichsten oder einen unserer beiden erfolgreichsten Trainer, sagen wir es so, mit dem wir Pokalsieger geworden sind, damals noch mit leicht anderer Spielerkonstellation, mit Kevin De Bruyne und sowas. Das hat jetzt auf dem Papier noch nicht so viel gebracht. Also die Punktzahl ist jetzt nicht so überragend, die er geholt hat, aber es steht wieder eine Mannschaft auf dem Platz. Das ist ein Riesenunterschied. Es gab jetzt schon länger wieder den Schulterschluss mit den Fans. Dazu kam am letzten Spieltag ja noch was Besonderes, aber da kommen wir später nochmal drauf. Die Mannschaft reißt sich aber so ein bisschen den Arsch auf. Sie übertreibt es hier und da vielleicht auch ein bisschen. Also Mo Amura und Kevin Paredes sind aus dem letzten Spielkader gestrichen worden, weil sie sich so sehr reingehangen haben, dass sie sich gegenseitig geohrfeigt haben oder was auch immer da passiert ist. Also das ist nicht nach außen gedrungen. Auch übrigens was Neues, das gab es in letzter Zeit selten, dass Dinge nicht nach außen gedrungen sind. Aber die beiden wurden dann trotzdem suspendiert, weil geht so nicht. Und so kommt dann eine Mannschaft zusammen, die gegen Bayern in der ersten Halbzeit absurde 3,7 Expected Goals zusammenspielt. Ich weiß gar nicht, ob wir in der Rückrunde 3,7 Tore geschossen haben. Das war schon stark, würde dann halt nicht Bayern auch auf dem Ersatzkeeperplatz so gut besetzt werden, hätte da vielleicht sogar noch was mehr rauskommen können. Am Ende ist es dann, das muss man, glaube ich, niemandem in Fußball-Deutschland erzählen, du musst gegen Bayern praktisch jede Chance machen und darfst keine zulassen. Und in der zweiten Halbzeit haben die dann wieder aufgedreht, wie sie es in den letzten Wochen immer wieder gemacht haben. Und das führte dann dazu, dass wir das Spiel verloren haben und jetzt dieses bunte Endspiel haben mit einem Kader, der sich jetzt auf der Zielgeraden irgendwie findet. Also ganz plötzlich funktioniert unser Mittelfeld. Alles auf dem Niveau eines Abstiegskandidaten, muss man dazu sagen. Aber es gab zum Saisonbeginn, also mit Vinicius Sousa, den wir geholt haben aus der zweiten englischen Liga, da war ein Spieler, da dachte ich, das ist eine richtig gute Idee. Wirklich viel zu teuer wieder, aber wenn der das kann, was wir brauchen, nämlich jemand, der hinter Max Arnold aufräumt und Staubsauger spielt und von da den Ball nur bei Arnold abgibt und dann sich wieder vor die Abwehr stellt, dann ist das genau das Richtige. Und dann stellt sich raus, alle im Verein dachten, das wäre der Mann, der vor Max Arnold spielt. Und das konnte der nicht, ist dadurch so ein bisschen so ein Sinnbild geworden, hat sich halt, der hat sich den Arsch aufgerissen, aber ja, wenn du halt auf eine Position gestellt wirst, die du nicht kannst, dann funktioniert das nicht. Und das war halt sinnbildlich für ganz, ganz viele Transferflops, die für viel Geld geholt wurden und überhaupt nichts auf die Straße gebracht haben. Und ja, jetzt gegen Ende der Saison ganz plötzlich scheint man zumindest so ein halbwegs funktionierendes Gerüst gefunden zu haben, mit dem man in der Bundesliga wieder konkurrenzfähig ist. Und ja, jetzt am Wochenende damit dann nach St. Pauli kommt und hofft, dass wir da das Entscheidende mitnehmen können.
Okay, danke für diese Zusammenfassung der einer doch durchaus turbulenten Saison. Ich musste aber jetzt nochmal nachhaken, weil du hast gerade gesagt, für viel Geld wurden Spieler geholt. Das hat ja aber am Ende irgendwie immer gereicht in den vergangenen Saisons. Wo war denn da deiner Meinung nach in dieser Saison der Knackpunkt? Waren das einfach zu viele, die nicht zueinander gepasst haben? Oder waren es einzelne, von denen man sich mehr erhofft hat? Sousa hast du gerade schon angesprochen. Wo liegt das in der Mannschaft oder im Kader begraben als einer der Hintergründe für die Situation?
Es ist halt komplett unausgewogen gewesen. Also jeder wusste zum Beispiel, wir brauchen einen neuen Innenverteidiger. Wir hatten Moritz Jens war zurück von der Leihe gekommen. Da war aber eigentlich klar, das wird nichts mehr. Der bleibt nur hier, bis der Posten neu besetzt ist. Wir haben mit Dennis Wawro einen Innenverteidiger, der auch zwischenzeitlich in den Schlagzeilen, oh, schönes Wort in dem Zusammenhang, also der halt auch seine eigenen Skandelchen hatte und da auch deswegen nicht zurechtgekommen ist. Konstantinos Koulirakis, hochveranlagter, wirklich toller Innenverteidiger, aber gleichzeitig auch noch sehr jung, keiner, der eine Mannschaft führen kann. Und allen war klar, da muss halt noch jemand hin, der sich dazustellt in die Viererkette und dann funktioniert das. Und ich glaube, Moritz Jens hatte sogar schon seine Wohnung verkauft, mehr oder weniger. Der war halt auf dem Sprung und dann gab es Verletzungspech, was wir halt auch viel haben diese Saison, aber das will ich halt nicht gelten lassen. Dafür ist der Kader groß genug. Und dann ganz plötzlich haben irgendwelche Spieler aus der U19 spielen müssen. Da gab es dann ja auch noch diese tolle Geschichte, dass der spätere Cheftrainer Daniel Bayer dazugekommen ist und sich angucken wollte, wie seine Jungs aus der U19 im Training sind. Und er wurde vom Trainer weggeschickt, weil gesagt wurde, nee, oder ich glaube sogar vom Manager, du hast ja aber jetzt erstmal gar nichts zu suchen, das ist nur für die A-Mannschaft, wo man halt auch sieht, wie gut hier mit der Jugend teilweise umgegangen wurde. Das ist auch schon wieder besser geworden, seit Daniel Bauer da war. Das ist halt so sinnbildlich. Und im Winter hat dann jeder gewusst, okay, wir brauchen wirklich einen Innenverteidiger. Es wurde, ich glaube, am letzten Transfertag mit Jensen Seelt noch ein 22-jähriger Holländer aus England ausgeliehen. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, von welchem Verein. Und Clayton wurde geholt, wo bis heute keiner weiß, was der hier soll, wo der herkam. Ein 23-jähriger Brasilianer, der noch nie auf sich aufmerksam gemacht hat. Das Einzige, was ihn mit Profifußball so verbunden hat, um es mal ganz brutal zu sagen, ist, dass Naldo sein Manager war. Keiner weiß, wo der plötzlich herkommt, was der hier gemacht hat. Der hat noch nicht eine Sekunde, glaube ich, überhaupt auf der Bank gesessen. Und Jensen Seelt ist halt ein guter Typ gewesen. Der hat sich richtig reingehängt. Der war aber halt auch anfällig, hat auch wirklich noch nicht viele Profispiele gemacht. Das ist halt so absurd gewesen. Und dann wurde im Winter, wenn man so den Gerüchten glauben kann, und so Transfergerüchte sind ja immer so mit einer gesunden 50-50-Wahrscheinlichkeit anzunehmen, wurden dann halt alle Innenverteidiger, die irgendwie theoretisch für uns möglich wären, wurden abgeklappert und gefragt, ob die sich vorstellen könnten, nach Wolfsburg zu kommen. Am Ende war es Jonas Adjeti, der seine ersten Trainingseinheiten hier hatte, wo dann der Manager gesagt hat, der kommt aus einer kleineren Liga, der ist natürlich keine Soforthilfe. Und dann denkt man sich, Moment mal, wir haben jetzt 10 Millionen, für einen Innenverteidiger ausgegeben, der vielleicht mal gut genug ist, aber uns jetzt nicht hilft, obwohl wir genau jetzt diese Hilfe brauchten. Und auf dem Level war das halt an ganz vielen Ecken und Enden. Dann wurde im Sommer Christian Eriksen geholt. Ich bin ein Riesenfan, das ist menschlich und spielerisch ein fantastischer Typ. Aber der passt halt eigentlich überhaupt nicht in das Grundgerüst dieser Mannschaft. Der spielt jetzt nur so viel und so gut, weil der Platzhirsch auf der Position, Max Arnold, eine schwere Leistenverletzung hatte und nicht mehr weiterspielen konnte. Sonst standen die beiden sich mehr oder weniger auf den Füßen. So seine besten Spiele vorher hat Christian Eriksen auf rechts außen gemacht. Und der ist halt wirklich kein Außenspieler, so von seinen Anlagen her, sondern der muss eigentlich woanders sein. Und ja, aus der Verletzung von Max kam dann jetzt halt die Chance, dass er wieder mehr Spiele hat. Und das sind halt so Sachen, als einzelnes Zahnrad kann man es irgendwie verstehen, dass der da ist, aber inhaltlich macht es halt wirklich gar keinen Sinn. Und deswegen, ich bin glücklich, dass wir Christian Eriksen haben. Das ist ein toller Typ, ein Weltstar, ein irre guter Spieler, das sieht man immer wieder, aber gebraucht hätten wir ihn eigentlich nicht.
Okay, stellvertretend für Spieler, die zwar da sind, aber keiner weiß so genau, warum. Über den habt ihr mit Jutta auch im Hinspiel gesprochen. Der hat ja auch da den Elfmeter gegen uns verwandelt. Ich ergänze noch mal kurz, wenn ich den Tab wiederfinde, da. Seelt kam vom AFC Sunderland, weil du dich gefragt hattest, wo er denn herkam. Und Ajitay kommt immerhin vom FC Basel. Also jetzt auch nicht irgendwie, dass man sagt, absolute No-Name-Mannschaft oder so, sondern...
Das stimmt, das wollte ich auch gar nicht so sagen. Aber so hat es halt der Trainer, der diesen Spieler zur Verfügung gestellt bekommen hat, gesagt. Und das ist halt das Absurde. Und Dieter Hecking hat jetzt auch gesagt, toller Spieler, toll veranlagt. Nächste Saison wird er bestimmt was leisten können. Was ja auch ein bisschen was aussagt.
Ja, nee, deshalb nur noch dieses Name-Dropping, also als Einordnung, wo er denn herkam. Dann verlassen wir mal den Kader und du hast schon angedeutet, wir reden von drei verschiedenen Trainern in dieser Saison. Dieter Hecking ist tatsächlich schon seit 8 Spielen da, also seit dem 8. März, hat da einen Punkteschnitt von 0,75 geholt. Das reicht, glaube ich, insofern, als dass der FC St. Pauli wahrscheinlich einen noch schlechteren Schnitt hat und dementsprechend da jetzt das Punktegleichheit herrscht. Ich habe auch heute erst wieder einen Podcast gehört, dass wir bis vor ein paar Wochen 10 Punkte vor Heidenheim waren. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Aber um uns soll es ja gerade zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht gehen, sondern um euch. Wie groß schätzt du oder ordnest du die Rolle von Dieter Hecking im Abschiedskampf ein, dass ja überhaupt jetzt am letzten Spieltag noch in der Situation seid, zumindest Relegation spielen zu können?
Ich glaube, der ist wirklich, wirklich wichtig. Ich hatte anfangs so ein paar Zweifel, weil, also mal abgesehen davon, es gingen halt alle Namen, die jemals irgendwie, ich glaube, schon mal mit dem Auto an Wolfsburg vorbeigefahren sind, wurden bei uns als Trainer gehandelt zwischenzeitig. Und da sitzt man da und weiß, okay, mit Daniel Bauer ist jemand, den will ich noch mal ganz kurz hervorheben. Daniel Bauer ist ein fantastisch guter Typ, ein ganz junger Trainer, mit unseren U-Mannschaften wirklich tolle Arbeit geleistet. Und es war halt super undankbar, in der Situation in die erste Mannschaft geschmissen zu werden, die halt komplett dysfunktional war und dann zu versuchen, das irgendwie aufzubauen. Also an dem lag es nicht, der hatte einfach keine faire Chance. Und dann ging es darum, jemanden zu finden, der die Mannschaft irgendwie auffängt, ein bisschen auch durch seine Anwesenheit ein bisschen Druck von der Mannschaft nimmt und selbst in den Fokus kommt. Und da ist Dieter Hecking, glaube ich, genau der Richtige. Der nimmt sich selbst praktisch überhaupt gar nicht ernst. Aber der weiß auch sehr genau, was er zu sagen hat, wie er mit einer Mannschaft umzugehen hat. Der hat halt alles schon mitgemacht. Der ist abgestiegen, aufgestiegen, Pokalsieger geworden. Der hat aber auch nicht das Problem, dass ihm irgendwie Autorität fehlt oder sowas. Oder dass Leute sagen, naja, hier der lächerliche alte Mann. So viel Schneid hat er dann doch noch, dass das nicht ist. Und der hat halt dafür gesorgt, die Mannschaft wieder irgendwie zu stabilisieren. Was ja so blöd das klingt, aber es war halt das A und O aus diesem Kader. Er musste gar nicht viel machen, er musste nur irgendwie eine Struktur finden. Und das hat er jetzt mit der Dreier- oder Fünferkette, wie man das halt rechnen möchte, hat er das ganz gut hingekriegt. Und ja, die Ergebnisse sprechen dann halt auch für sich. Es gab auch dann weiter Rückschläge, so gab ein paar Spiele, die wirklich katastrophal schlimm waren, auch unter ihm. Aber so in Summe bewegt man sich halt langsam in so ganz, ganz kleinen Babyschrittchen in Richtung rettendes Ufer.
Okay, was will er auch groß anderes machen? 2,5 Monate vor Schluss. Also,
das ist korrekt, ja.
Da musst du ja mit dem arbeiten, was da ist und gucken, wie du das irgendwie in Form kriegst. Das scheint er ja zumindest, ja, Stand heute einigermaßen hinbekommen zu haben, sodass es quasi noch dieses Endspiel mit Option auf Relegation gibt. Haben wir dann deiner Meinung nach die Ursachen für den, ja, Niedergang ist ja noch zu viel gesagt, aber für den potenziellen Abstieg des VfL Wolfsburg alle beleuchtet oder gibt es noch was du ergänzen möchtest?
Ich glaube, das ist schon der wichtige Teil. Es sind vor allen Dingen tatsächlich die Fehler im Management gewesen, in der Kaderplanung, die halt haarsträubend sind. Deswegen wird sich jetzt auch, man hat jetzt dann neben den, also was ich vorher schon gesagt habe, ist auch Diego Benaglio jetzt noch mehr ins Rampenlicht getreten. Wir haben Pirmin Schwegler aus Frankfurt geholt, der hier jetzt den Kader mit aufbaut. Ein Kaderplaner aus Leipzig, also da wurde jetzt halt von außen ganz viel Personal hinter dem Personal auch geholt, dass der dafür sorgen soll, den Kader aufzuräumen und wieder ein bisschen, in Anführungszeichen, Schwung in die Kiste zu bringen, dass das nächstes Jahr, egal wie es dieses Jahr ausgeht, aber dass es nächstes Jahr halt eine Mannschaft gibt, die ihrer Liga gerecht wird.
Okay, dann verlassen wir das Sportliche mal kurz. Neben der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern, die ja auch nur mit 0:1 ausging, wo, glaube ich, also zumindest St. Pauli-Fans sich gefragt haben, warum der FC Bayern ausgerechnet gegen euch nicht ernst macht, sondern nur so einen Pflichtsieg holt. Aber du hast schon skizziert, ich weiß, ihr habt auch gut gespielt.
Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, wir haben das Hinspiel 8:1 verloren. Also man kann nicht sagen, dass sie auf uns Rücksicht nehmen.
Ja, gut, in der jetzigen Situation wären mir jedes weitere Gegentor gegen euch lieber gewesen, aber ja.
Ich weiß.
Es ist halt jetzt so, wie es ist. Nein, worauf ich hinaus wollte, die viel schönere Nachricht aus Wolfsburger Sicht oder Wolfsburger Innensicht war ja, dass ihr perspektivisch zum Zinnenwappen zurückkehrt. Ich weiß, ich habe im Sommer schon mit Becky drüber gesprochen, dass das für viele von euch ein großes Anliegen ist und hatte jetzt auf der Vereins-Homepage nachgeschaut, ist das jetzt so nach und nach wieder einkehren soll, muss man halt schrittweise machen, weil zum Beispiel das Trikotset der nächsten Saison wird nur bei einem Sondertrikot wird das da zugegen sein, weil der Ausrüster das so schnell anscheinend nicht umsetzen kann. Aber ab 27, 28 soll dann auch mit dem Zinnenwappen auf der regulären offiziellen Spielkleidung gespielt werden und auch bis dahin kommt das da quasi schrittweise zurück. Wie wichtig sind diese Zinnen für den VfL Wolfsburg?
Das ist wirklich eine große Sache, aus ganz vielen Sachen. Also einerseits war es halt auch ein bisschen so, dass seit 2002, glaube ich, war das so, dass wir dieses, ja, ich weiß nicht, ich nenne es immer Burger King-Logo mit diesem nach oben offenen, dieses irgendwie leicht seelenlose, geschwungene W hatten. Das war halt unser Logo, das war halt so, aber niemand fand das richtig schön. Das alte Zinnenwappen, das mit dem wir aufgestiegen sind, mit dem wir uns in der Bundesliga so ein Stück weit etabliert haben, das wurde uns einfach genommen und es wurde nie zurückgefragt. Das ist halt das Problem, wenn der e.V. halt ausgelagert ist so ein bisschen. Und das war immer Thema. Die Fans haben danach immer gerufen, die Zinnenwende, wie wir es so liebevoll nannten, wurde immer gefordert. Und dieses Jahr hat das nochmal zusätzlichen Schwung gekriegt. Wir hatten zum Saisonbeginn im Heimspiel gegen den 1. FC Köln hatten wir unser 80-jähriges Jubiläum. Da gab es ein Trikot mit dem Zinnenwappen drauf als sozusagen als Testballon. Ich glaube, er war nicht so gedacht, aber es hat sich halt besser verkauft als jedes andere Trikot in Wolfsburg jemals. Das war irre. Ich selbst stand in der Schlange, die einmal ums Stadion herumging. Ich glaube nicht komplett, aber fast einmal ums Stadion herumging, um in der Schlange zu sein, mir das Trikot zu kaufen, während meine Freundin online versucht hat, das Trikot zu kaufen. Also es war wirklich absurd, wie die Leute darauf abgefahren sind. Und das war wahrscheinlich auch so ein bisschen so der letzte Argumentationsnagel, den wir einschlagen konnten. Hinter den Kulissen wurde angeblich schon oder offensichtlich schon seit über 2 Jahren dran gearbeitet mit den Fans gemeinsam, wie man das zurückabwickeln kann, wo man hingehen kann. Und ist dann jetzt dahin gekommen, das ist halt ein Stück Identifikation mit der Stadt, mit dem Verein. Die Zinnen sind halt auch im Stadtwappen mit drin. Das hängt halt alles zusammen. Das ist halt, ja, unsere Tradition, unser Logo. Dazu ist die Farbe auch wieder ein bisschen dunkler geworden. Ich hoffe, das zieht sich durch, weil ich in hellgrün ein bisschen doof aussehe. Da gefällt mir dunkles Grün viel besser. Und das ist halt so ein Entgegenkommen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Es gab diesen Schulterschluss zwischen Verein und Fans. Man geht wieder aufeinander zu. Man arbeitet gemeinsam. Diese Choreo. Ich muss dazu sagen, also ich bin übers Wölferadio. Hängt man wirklich immer mal wieder, sitzt man mit irgendwelchen Leuten zusammen, die im Verein auch viel zu sagen haben und die viel mitkriegen. Und ich hatte keine Ahnung. Und ich war dazu im Spiel gegen Bayern war ich nicht im Stadion, sondern bin Auto gefahren. Ich bin aus dem Urlaub zurückgefahren und irgendwann wird meine Freundin neben mir noch vor Anpfiff so, was ist das denn? Das muss ich erstmal nachprüfen. Ich so, was ist denn los? Und dann hat sie von irgendwem den Ausschnitt gekriegt, so der VfL Wolfsburg kehrt zurück zum Zinnenwappen. Und ich saß mit Gänsehaut im Auto, alleine nur beim Gedanken. Und dann habe ich im Nachhinein halt tausende von den Videos gesehen, wie die Leute mit Tränen in den Augen im Stadion saßen, so wie unser, ich glaube, der Capo war es, das alte VfL-Logo oder also dieses modernisierte auf der Eckfahne, die Eckfahne rausriss und das neue da reinrammte. Und es war halt wirklich so eine gemeinsame Stimmung. Es gab eine riesen Choreo, von der vorher niemand was wusste. Also es war wirklich, wir haben 11 Minuten, bevor das Spiel angepfiffen wurde, bevor das Spiel angepfiffen wurde, wurde das richtig bekannt gegeben. Vorher ist nichts rausgekommen und das ist krass. Das hat halt nochmal mehr Druck gegeben. Jetzt ist es halt ein bisschen blöd, dass du halt den extra Schwung für ein Spiel gegen Bayern verballerst, weil da holst du halt dann auch nichts. Aber trotzdem, das hat nochmal einen großen Schwung gegeben, die Fangemeinschaft nochmal mehr zusammengetrieben. Wir sind ein kleiner Bundesliga-Standort, aber wir haben jetzt auch die Tickets fürs Endspiel jetzt auch St. Pauli, als sie in den Verkauf gegangen sind, waren die, glaube ich, nach 2 Minuten noch ausverkauft. Das ist, man merkt, dass irgendwie wieder was zusammenwächst ein bisschen und das war nach so ein paar Jahren es etwas schleifen lassen und ein bisschen abgehoben sein, ist das, glaube ich, eine richtig gute Entwicklung.
Okay, ich merke schon auch in deinen Äußerungen, hochemotionales Thema, also von den Bildern am Wochenende hätte man meinen können, ihr habt den Klassenerhalt gerade geschafft. Mhm. Das war wirklich hochemotional, wie da einige Fans reagiert haben. Genau, das wollte ich als kleines Wohlfühlthema für dich jetzt einmal kurz hier einstreuen, bevor wir uns wieder dem Danke. Ernst der Lage zuwenden. Ja, du hast schon gesagt, Tickets sind wahrscheinlich gut weggegangen oder sind gut weggegangen. Mhm. Voller Gästeblock am Samstag. Aber schauen wir doch nochmal auf die sportliche Situation. Bei uns grassiert ja gerade ein Magen-Darm-Virus. Das hatte jetzt beim Auswärtsspiel in Leipzig schon einige Spieler getroffen. Die sind jetzt isoliert worden vom Rest der Mannschaft, damit sich da noch nicht weitere Spieler anstecken. Ich hoffe, die betroffenen Spieler haben das inzwischen so weitestgehend auskuriert. Das ist ja meistens hoffentlich so eine Paar-Tage-Geschichte und dann ist man zwar schlapp, aber zumindest aus dem Gröbsten raus. Wie ist denn bei euch die Situation? Ich sehe hier bei einem einstiegigen Portal im Internet, würde ich Jonas Wind und Maxi Arnold herausheben, die beide als verletzt aufgeführt werden. Und ich hatte gelesen, Patrick Wimmer ist auch fraglich aufgrund einer Muskelverletzung. Mhm. Nehmen wir uns mal mit, wer kann spielen, wer fehlt, wie Tim immer in seinen Analysen vorm Spiel schreibt.
Da hast du die wichtigsten eigentlich schon rausgenommen. Jonas Wind hat sich, also ich hatte ihn, glaube ich, vor einem halben Jahr habe ich schon mal gesagt, er spielt dieses Jahr nicht mehr. Dann kam der schneller wieder, als ich dachte. Hat auch ein paar gute Spiele gemacht und hat sich direkt wieder verletzt. Das ist sehr schade, dass Max Arnold fehlt. Hatte ich schon angesprochen, das ist halt bitter. Der hat jetzt 400 Bundesligaspiele für den VfL gemacht. Ist halt wirklich das Gesicht dieses Vereins, an dem man übrigens auch gut sehen kann, wie es dem Verein gerade geht. Also wenn es nicht läuft und man Max Arnold ins Gesicht guckt, dann sieht man das sehr, sehr schnell. Benze Dada ist noch verletzt, der ist aber auch schon länger raus. Ruggerio ist praktisch die ganze Saison in Reha gewesen, da weiß ich auch nicht, was los ist. Jensen Seelt, von dem haben wir vorhin gesprochen, der fällt auch aus. Und ja, Wimsi ist ein bisschen unsicher, da müssen wir mal gucken. Der hat sich gegen Bayern, ja, gelinde gesagt, den Arsch aufgerissen, um irgendwie was rauszuholen. Er hat ein richtig gutes, starkes Spiel gemacht, das wäre schon eine Schwächung. Auf der anderen Seite haben wir halt gerade auf den Außenpositionen, da sind wir beim unausgewogenen Kader. Also wir haben im Endeffekt einen richtigen Mittelstürmer inzwischen mit Jenan Pejinovic, aber auf den Außen haben wir gefühlt so einen halben Mannschaftsbus voller Leute. Also die Position kriegen wir am ehesten ersetzt. Wäre aber trotzdem schade, wenn er ausfällt.
Okay, also einige fallen schon aus, aber ansonsten sind doch einige noch fit und können am Samstag spielen. Dann kommen wir doch mal wirklich zum Spiel am Samstag. Mit welcher Gefühlslage, Erwartungshaltung, Gedanken? Wahrscheinlich hast du den Tabellenrechner auch schon dreimal angeschmissen. Ja, wie gehst du in dieses Spiel am Samstag?
Also ich bin jetzt schon nervös, wenn ich dran denke. Es ist irre, wie viel Druck da drauf liegt und auch wie man so als Zuschauer dann doch als Fan davon mitnimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe im Nachhinein gesagt, vielleicht ist es ganz gut, dass es jetzt so ist, wie es ist. Mein Verein ist extrem schlecht darin, Ergebnisse zu verwalten, also zu jeder Zeit. Und dadurch, dass jetzt wir unter uns erstmal ausspielen müssen, wer 3 Punkte am besten holt, um eine Chance zu haben, dann hat man immer noch im Hinterkopf, es kann ja sein, dass Heidenheim auch gewinnt und dann muss man aufpassen, dass die nicht mehr Tore schießen. Ich hoffe, dass das so ein bisschen zusätzlichen Ansporn gibt. Gleichzeitig halt haben wir wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Bayern München gemacht. Ich hoffe einfach, dass die Mannschaft motiviert ist und ja, sich reinhängt. Ich glaube, mit Dieter Hecking haben wir einen Trainer, der eine Mannschaft auf sowas vorbereiten kann. Ich finde sehr, sehr gut, dass man jetzt nicht noch irgendwie ein Trainingslager und irgendwie einen Voodoo-Priester einbestellt hat, der dann irgendwie versucht, irgendwas Besonderes zu machen, über Glas laufen oder sowas, sondern dass man einfach versucht, eine seriöse Vorbereitung zu machen, um dann am Samstag nach Hamburg zu kommen und ja, nach Möglichkeit 3 Punkte mitzunehmen.
Ja, ich denke, das geht vielen St. Pauli-Fans ähnlich. Das ist ja das Schlimme aus unserer Sicht, dass wir ja genau das gleiche Torverhältnis haben wie Heidenheim. Also wir müssen einfach hoffen, dass wir A, gegen euch gewinnen und B, auch noch ein Tor mehr schießen als Heidenheim. Du hattest es im kurzen Vorgespräch, bevor wir auf den Aufnahme-Button gedrückt haben, auch schon gesagt, auf Mainz kann man sich ja auch nicht wirklich verlassen. Also die können ja sowohl Spielverderber in verschiedenste Richtungen sein. Ist einfach eine schwierige Situation. Ich weiß, du hattest im Gespräch nach dem Auswärtsspiel bei euch mit Jutta, hattet ihr darüber gesprochen, dass Wolfsburg in den entscheidenden Situationen irgendwie griffiger war und eher da war. Was lässt sich denn spielerisch hoffen, dass es am Samstag für den VfL reichen wird?
Es ist erstmal ein Auswärtsspiel. Also wir haben überall zu wenig Punkte geholt. Da gleichen sich unsere Vereine ja offensichtlich sehr, aber wir sind auswärts ein bisschen stärker. Ihr müsst eigentlich fast noch ein bisschen mehr machen. Das kommt uns vielleicht auch entgegen, weil wir mit ein bisschen Platz gut was anfangen können. Das sind alles so Weisheiten, aber ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber es geht um so viele Kleinigkeiten. So, das ist so ein, es wird 90 Minuten, werden wir alle vorm Fernseher auf den Tribünen sitzen, an den Radios und uns echt die Haare raufen, weil es kann um so viel gehen. Und ich bin jetzt schon ganz fertig, wenn ich nur daran denke. Ich kann gar nicht sagen, woran es liegt. Wir müssen Tore machen, ihr müsst Tore machen und dann hoffen wir das Beste.
Ja, das Problem bei uns ist Tore machen. Also ich weiß nicht, warum wir das letzte Mal in einem Spiel mehr als eins geschossen haben. Müsste ich jetzt nachschauen. Es ist auf jeden Fall eine ganze Weile her. Ich hatte auch gelesen, dass ihr nach Rückstand eher nicht so gut zurückkommt. Mhm. Von daher hoffe ich einfach, dass wir früh da das 1-0 schießen. Aber ja, ich werde nervenzerrüttet auf der Südkurve stehen und alles Beste hoffen. Viel mehr bleibt mir ja auch nicht. Und dann müssen wir vielleicht in dem Zusammenhang transparenzmäßig noch erwähnen, dass du am Samstag nicht vor Ort sein wirst. Mhm. Wie wirst du denn das Spiel verfolgen?
Ich habe Freunde eingeladen. Wir werden hier vom Fernseher sitzen und die Nerven verlieren. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwo noch ein Public Viewing oder sowas. Das habe ich mich noch echt exakt gar nicht drum gekümmert. Das sehe ich dann. Und ja, dann werde ich hier halt langsam vor mich hinsiechen und mit dem Herzschlag eines Kolibris versuchen, diesen Tag zu überstehen.
Okay, aber dann bist du ja immerhin nicht alleine, sondern mit LeidensgenossInnen. Mhm. Das ist ja dann auch schon mal was. Und wir gucken einfach mal, das steht stand heute noch nicht fest, ob du noch jemanden rankriegst, der am Samstag vor Ort ist von eurer Seite, mit dem ich dann nach dem Spiel sprechen könnte. Schauen wir einfach mal. Ansonsten bist du natürlich auch wieder ein gern gehörter Gast sozusagen. Und schauen wir einfach mal. Dennis, haben wir noch irgendwas vergessen für heute erstmal so weit, bevor wir uns dann die ganze restliche Woche mental darauf vorbereiten, am Samstag komplett die Nerven zu verlieren?
Ich möchte noch einmal betonen, wie beschissen ich es finde, dass es ausgerechnet gegen euch gibt. Es gibt so viele Mannschaften, denen ich mit großer Freude den Abstieg gönne und ich muss gegen euch spielen. Also wir müssen gegen euch spielen. Das finde ich echt zum Kotzen.
Danke.
Das hilft gar nicht, ich weiß. Aber ich wollte das irgendwo loswerden. Und ja. Das ist... Ich muss euch das nicht sagen. Ihr sitzt alle davor und sagt, ja, glaubt ihr, uns macht's Spaß, aber ja. Ich hoffe, ich sag's mal so. Ich bin wahnsinnig gern bei euch zu Gast. Ich hoffe aber, dass wir ein Jahr Pause haben in eine Richtung, weil ich hoffe, dass wir nicht, das habe ich im Vorgespräch auch schon zu dir gesagt, ich hoffe, dass unsere Vereine nicht so dumm sind und sich gegenseitig in die zweite Liga schießen und Heidenheim am Ende dann triumphierend durch Heidenheim läuft.
Ja, auch ein Szenario, was durchaus passieren könnte. Wahrscheinlich halten es Teile des Fußball-Deutschlands schon damit, dass es dann lieber nochmal ein Jahr Heidenheim geben soll, als euch vor allem. Da sind ja diese Partien doch eher klar verteilt. Zumindest wenn ich an die GesprächspartnerInnen so zurückdenke, mit denen ich die Saison so gesprochen habe und auch meine KollegInnen. Es war immer so, ja, ihr sollt das schon schaffen, aber nicht gegen uns. So, das war immer so, und dann hat es ja auch meistens nicht gereicht. Deshalb sind wir ja in der Situation, in der wir gerade stehen und davon kann man sich dann am Ende auch nichts kaufen.
Ja, in der Tat.
Von daher habe ich mich jetzt so mental schon darauf vorbereitet, dass es entweder nochmal in die Verlängerung geht sozusagen mit der Relegation oder es eben 2 Jahre Reise durch die Bundesliga waren und dann mal schauen, wann es den Verein wieder nach oben verschlägt. Ja, dann ist es am Ende des Tages halt so und dann muss man im Sommer auf Fehlersuche gehen und schauen, woran es gelegen hat. Aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Erstmal muss ja da am Samstag noch gespielt werden. Ich denke, das Millerntor wird brennen auf jeden Fall in mehrfacher Hinsicht.
Ja.
Genau, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie es ausgeht. Möchtest du noch berühmte letzte Worte loswerden, bevor wir uns heute Abend hier verabschieden, Dennis?
Wir haben die Zinnen wieder.
Das ist doch aus eurer Sicht ein schönes Schlusswort. Dir erstmal vielen Dank für das Gespräch heute Abend. Wir schauen mal, ob wir uns dann nach der Partie nochmal wieder hören, wie gesagt. Und ja, euch danke fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche. Gebt am Samstag alles, wenn ihr im Stadion seid oder wo auch immer ihr das Spiel verfolgt. Evert Lien hat mal von Spiegelneuronen gesprochen. Die brauchen wir am Samstag auf jeden Fall. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.